Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zum Büchermarkt. Heute gibt es die Romane von zwei Literaturkritikern. Das sind bekanntlich die Leute, die andere Menschen für ihr Schreiben kritisieren. Die gesamte Redaktion des Büchermarkts lässt sich dazu rechnen. Das Schreiben und die Kritik sind zwei eifersüchtige Schwestern. Es gibt viel Gemeinsames, aber es kann schnell auch zu Zerwürfnissen kommen. Jedenfalls lässt uns die Kritikerin der englischen Tageszeitung The Guardian wissen, dass sie im Fall des amerikanischen Kritikers James Wood überhaupt nichts mag, weder seine Kritiken noch seine beiden Romane. Das ist besonders pikant, denn James Wood hat früher einmal für genau diese Zeitung gearbeitet. Willkommen im Dschungel des englischen Litbiz. Wie James Woods zweiter Roman Upstate unserem Deutschlandfunkkritiker gefallen hat, das erfahren Sie gleich. Zunächst aber geht es hier um den Autor und Kritiker Philipp Tingler. Er wurde 1970 in West-Berlin geboren. Er hat in St. Gallen, in Zürich und in London studiert und er ist einem größeren Publikum durch seine Auftritte im Schweizer Literaturclub bekannt. Das ist das eidgenössische Pendant zum literarischen Quartett. Tingler hat selbst ein knappes Dutzend auch kürzerer Prosawerke veröffentlicht. Und dazu gehört auch sein jüngst erschienener Roman Rate, wer zum Essen bleibt. Unser Rezensent ist Samuel Hamen.
Kochen, kauen, Karriere retten. Das ist der Plan von Franziska, die sich eine Beförderung an der Uni sichern will, indem sie den Dekan der soziologischen Fakultät samt Gattin zum Essen einlädt. Von Agatha Christie bis Jasmina Reza verbietet die literarische Tradition, dass ein Dinner dieser Art reibungslos abläuft. Daran hält sich auch der 1970 geborene Philipp Tingler. Unangemeldet taucht eine Studienfreundin von Franziskas Gatten Felix auf. Diese Studienfreundin heißt Conny und wird 5 Tage bleiben. In der Zeit wird sie etliche Figuren zur Weißglut treiben und verantwortlich sein für unterschiedliche gastrodialogische Desaster.
Wir haben neulich auf der Institutsparty sehr interessante Vorspeisen verköstigt, sagte der Dekan. Ja, genau, stellte Frau Schulz mit einer abrupten kleinen Drehung in Richtung Franziska fest. Wieso waren Sie eigentlich nicht bei unserem Cocktail zur intersektionalen Diskriminierung? Ich finde ja, es wird zu viel Gewese um Essen gemacht, erklärte Conny. Wenn man älter wird, werden andere Sachen wichtiger. Sie meinen sowas wie Achtsamkeit? Erkundigte sich Frau Schulz mit plötzlich aufflammendem Interesse und einer erneuten taubenartigen Drehung des Kopfes. Nein, ich meine zum Beispiel sowas wie eine gut definierte Kinnlinie. Das kann gar nicht überschätzt werden.
Insgesamt sind die Figuren kaum der Rede wert. Weder der Dekan noch Franziskas Bruder Julius oder der Präsident einer Stiftung, der für ein zweites Essen eingeladen wird. Sie sind keine Charaktere, sondern Anlässe für einfallsreiche physiognomische, gestische und habituelle Beschreibungen. Der Erzähler bedient sich ihrer als Wortmeldungsapparate, um sein Tischgespräch zu animieren. Julius ist dafür zuständig, Sentimentalitäten über seine ehemalige Lebensgefährtin Dörte von sich zu geben. Connys Guerilla-Rhetorik zerschießt wiederum jedes Gespräch während der beiden Abendessen, die den szenischen Kern des Buches bilden.
»Sie Ärmste«, sagte Frau Ehrengard, »was haben Sie denn?« »Ach, nichts Schlimmes«, erwiderte Conny, »eine Art Frieselfieber, und selbstverständlich kann ich trinken. Ich verfüge schließlich über die Leber eines narkoleptischen mexikanischen Düngemittelpiloten.« »Hübscher Vergleich«, bemerkte Felix. »Das ist kein Vergleich, sondern eine Tatsache.« »Vielleicht essen Sie auch mit uns?«, fragte der Präsident. »Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen«, sagte Felix. »Unsere kleine Freundin hier pflegt zu essen wie ein Bär vor dem Winterschlaf.« »Ich könnte in der Tat was vertragen«, stellte Conny fest und setzte sich ohne Umstände neben den Präsidenten. »Ich hatte bisher nur einen Fenchelstiel und etwas Orangenschale.« »Sind Sie Veganerin?« »Nein, Cocktailtrinkerin.«
Der rasante Humor von »Rate, wer zum Essen bleibt« ist nicht das Problem. Wäre sie nicht so penetrant übertaktet, wäre Tinglers Prosa ein Fest der diskursiven Entlarvung. Indes kennt seine Witzmaschine nur einen Gang. Die Gags folgen so schnell und aufmerksamkeitsheischend aufeinander, dass das Schmunzeln zur hektischen Pflichtaufgabe wird. Zudem klingt der Kolumnistenton, in dem die Gesellschaftsdiagnosen vorgebracht werden, wie ein verehrtes Echo der sogenannten Nullerjahre. Suffisante Porträts sich stretchender Yogamütter sind nicht mehr lustig. Ebenso wenig halten Mini-Soziologien zu Inhaberinnen von Espresso-Läden eine Erkenntnis parat. Tinglers Sprachwitz genügt sich darin, kleinste Hürden zu nehmen. Mal gibt es ein paar Worte zur Lächerlichkeit linker akademischer Projekte über unkontaktierte Völker, dann wieder ein, zwei Sätze über die Seichtheit der Selbstoptimierung. Die obligate Absicherung, mit der dieser Unernst intellektualisiert wird, darf nicht fehlen. Kommentare über Ironie gehören als leere Gesten der Selbstkritik schließlich zum guten Ton. Auch in seinem fünften Roman schreibt Tingler eine Art Maisonette-Literatur. Auf der einen Ebene wird gewitzelt, ab und zu steigt man die Wendeltreppe des Geistes hinauf, um über das Witzeln zu grübeln.
Der Rückzug aufs Ästhetische war verboten. Der harte Glanz der Ironie. Felix wusste, dass er dadurch bisweilen unbeteiligt wirkte. Als trüge er sogar die Haut, aus der er nicht fahren konnte, als Kostüm. Normalerweise war dieses Kostüm kein schlechter Panzer, aber jetzt verunsicherte es ihn. Beruflich beschäftigte sich Felix oft mit Unbehagen. Er modellierte es, fasste es in Worte und beschrieb die Spannungen und Verwerfungen, die es hervorbringen konnte. Jeder Satz ein kleines Monster, aber nicht im Leben, nicht mit Franziska.
Aber rate, wer zum Essen bleibt, dringt nie zum Leben dieser Menschen durch. Der Roman besitzt zwar ein Problembewusstsein bezüglich seiner Poetik des ausgeklügelten Spotts, aber seine ironische Distanz findet nirgends ihre Aufhebung. So kennt dieses Buch keine Nähe und erkaltet allmählich, während es heiß läuft. Aus seinem monomanischen Sprechmodus findet der Text jedenfalls nicht heraus. Die gescheiterte Biografie einer halbalten Akademikerin bleibt ebenso uneinsichtig wie Felix' Existenz als ernüchterter Literaturkritiker. Anlässlich des zweiten Essens am fünften Tag ermahnt Franziska Conny, bloß nicht die Wahrheit zu sagen. Diese lenkt ein. Keine Angst, sie würde, Zitat, auftreten wie das menschliche Äquivalent von Fahrstuhlmusik. Natürlich kommt es anders. Das Hamsterrad des Humors kennt keinen Stillstand. Eine weitere Sprosse ist immer zu erklimmen, selbst dann noch, wenn das Spiel keinen Ertrag mehr bringt und der Spaß längst abhanden gekommen ist.
Meint Samuel Hamen zu Philipp Tingler. Rate, wer zum Essen bleibt. Erschienen bei Kein und Aber in Zürich. 208 Seiten, 20 Euro. Und damit kommen wir zu James Wood, der im englischsprachigen Raum ein durchaus einflussreicher Kritiker ist. Schon im Alter von 27 Jahren wurde er Chefkritiker bei der Londoner Zeitung The Guardian. Seit Mitte der 1990er lebt er in den USA und ist heute fester Autor beim New Yorker. Die 1990er, das war eine Zeit, in der die Echowellen des sogenannten New Criticism noch gut spürbar waren, also jene Art des Lesens und Besprechens, die das Kunstwerk als vollkommen autonom sieht. Dazu gibt es mittlerweile mehr als nur eine Gegenströmung. Und genau dort schreibt und liest James Wood. Er gilt als Verfechter und Befürworter eines realistischen Erzählens in der Tradition des frühen französischen 19. Jahrhunderts. Also, James Wood ist ein Mann mit klaren Ansprüchen und daran muss sich auch seine eigene Fiktion messen lassen. Soeben hat er seinen zweiten eigenen Roman vorgelegt. Es ist der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde, heißt Upstate und Paul Stob hat ihn für den Büchermarkt gelesen.
Alan Quarry macht sich Sorgen um seine erwachsene Tochter Vanessa. Sie lebt in Amerika. Nur bei ihrem jährlichen Sommerbesuch in der englischen Heimat sieht sie den Vater. Ausgelöst wird Alans Unruhe durch eine Mail von Vanessas Freund Josh. Der berichtet von einer Stimmungskrise seiner Partnerin. Eine vage Andeutung ließe sich sogar als Hinweis auf einen Suizidwunsch lesen. Zusammen mit Helen, Vanessas jüngerer Schwester, macht sich Alan auf den Weg in den nordwestlichen Teil des Staates New York, im Volksmund Upstate New York. Der Besuch soll wie ein zufälliges Familientreffen aussehen, denn Helen muss beruflich oft in New York sein. Die Begleitung der zweiten Tochter dient dem Vater als eine Art Tarnung für das, was er als Krankenbesuch empfindet. Das Treffen spielt sich im Jahr 2008 ab. Barack Obama führt Wahlkampf um die Präsidentschaft. Die Finanzkrise manifestiert sich noch nicht mit voller Wucht. Es ist die Endphase der kurzen BlackBerry-Zeit. Allen, 68 Jahre alt, ein moderat erfolgreicher Immobilienunternehmer, verbringt erstmals seit Jahrzehnten Zeit mit beiden Töchtern. Vanessa unterrichtet europäische Philosophie am privaten Skidmore College. Es ist ein unspektakuläres Leben mit ihren Büchern und neuerdings mit Josh, einem jüngeren Kulturjournalisten. Helen ist eine gestresste Managerin im Musikbusiness. Sie hält die Rückkehr in die ungewohnte Familiensituation am wenigsten aus und sehnt sich schon am ersten Tag nach ihren Kindern, nicht jedoch nach ihrem Mann Tom. Vater und Töchter verbringen 6 Tage miteinander in wechselnden Konstellationen, teils in größerer Runde mit Besuchern aus der Nachbarschaft, teils zu dritt oder mit Josh. Mal behutsam, mal mit übergriffiger Vehemenz umkreisen sich die Familienmitglieder. Immer wieder führt das zu Irritationen, wenn etwa die schwesterliche Konkurrenz zwischen der leisen Vanessa und der impulsiven Helen aufbricht. Sie sei so froh, dass der Vater gekommen sei, sagt Vanessa ihrer Schwester auf deren Frage, welchen Eindruck sie vom Vater habe.
Er ist ganz der Alte, lieb, anständig, leicht distanziert. Aber längst nicht so distanziert, wie du denkst. Was glaubst du denn, warum er hier ist, wenn er so distanziert sein soll? Weil das die einzige Chance für ihn ist, 4 Tage am Stück mit dir zu verbringen, sagt Vanessa. Das ist doch kein Wettbewerb hier. Also, nur wenn du einen draus machst.
Die nie offen angesprochene Depression, unter der Vanessa leidet, erweist sich als ein nachrangiges Thema. Eher ein zufälliger Anlass für eine Auszeit, während der sich alle Beteiligten mit einer akuten Lebensfrage befassen. Soll Helen ihren Arbeitgeber Sony verlassen und sich selbstständig machen? Ist Vanessa mit ihrer bescheidenen Rolle Upstate zufrieden oder soll sie nach England zurückkehren? Kann Allen seine Firma retten, die gerade in Liquiditätsprobleme gerät? Hält Josh auf Dauer Vanessas Stimmungsschwankungen aus? Während der Beschäftigung mit diesen quälenden inneren Fragen beäugen die Mitglieder der Kleinfamilie nicht nur Josh, der ihnen zu laut und zu unbekümmert redet, sondern sich vor allem gegenseitig. Unerbittlich zeichnet der Erzähler die zugewandten, gleichgültigen oder abwehrenden Blicke und Gesten auf, lässt den Leser die kleinen Heucheleien und das Unbehagen unter der Oberfläche der Konversation spüren. Allen gefällt sich in der Rolle des fürsorglichen Vaters, letztlich ist ihm Vanessas Leben aber gleichgültig. Auf ihre Ankündigung, sie habe für den Abend ein paar Freunde eingeladen, die ihre Familie kennenlernen wollten, ein Verhalten, das für Akutdepressive eher untypisch ist, fühlt er sich genervt.
Allen bemühte sich um eine erfreute Miene. Es war typisch für Vanessa, so weltfremd im Grunde, dass sie einfach nicht darüber nachdachte, in wie vieler Hinsicht Helen und er die Gesellschaft ihrer Unikollegen vielleicht scheuen könnten. Das würde ein langer Tag werden.
Upstate wird den Qualitätskriterien des Kritikers James Wood gerecht. Der Wirklichkeitsgehalt ist hoch, die Figuren in ihrer Vielschichtigkeit glaubhaft. Rückblenden erhellen die zurückliegende Familiengeschichte und einen Bruch, der allen dreien immer noch zu schaffen macht. Allens Scheidung von Kathy, die ihn verlassen hat, als die gemeinsamen Töchter noch klein waren, und Kathys Tod einige Jahre danach. Allen kannte von da an die große Leere.
Nachdem Kathy ihn verlassen hatte und dann noch die Kinder zum Studieren ausgezogen waren, war es viele Jahre lang schauderhaft still im Haus gewesen. In den dicken Teppichböden hing noch der geisterhafte Hauch ihrer Schritte. Damals hatte er sogar darüber nachgedacht, den schönen alten Bau zu verkaufen.
Dieser Verlust hat auch die Töchter geprägt. Sie kämpfen gegen die Leere, die der zweimalige Verlust der Mutter hinterlassen hat. Vanessa mit leisem Leiden, Helen mit Ehrgeiz und Unduldsamkeit. Leider lässt sich James Wood manchmal zu sehr von seiner eigenen Sprachkunstfertigkeit verleiten. Dann geraten Bilder schon mal schief, wenn etwa ein Bizeps hervorblitzte wie die Kanonenkugel kurz vor dem Abfeuern. Oder das Taxi losschoss, als wollte es sich in die Schlacht stürzen. Eine Ebene des Romans, der aufgrund von Woods englischer Herkunft reizvoll sein könnte, wirkt eher bieder. Allens Staunen über alles Amerikanische. Ach, das Fastfood und weh, die individuelle Religiosität. Da ist nichts Überraschendes und Bill Bryson kann es eh besser. Aber der Roman hat viele Stärken. Wood hält souverän die Leseerwartung aus, es müsse noch eine dramatische Wende oder eine Enthüllung geben, die manches im Ungefähren Gelassene auflöst. Es wird jedoch nichts aufgelöst am Ende dieser Familiengeschichte. Filterte man das weniger relevante Beiwerk heraus, wäre Upstate sehr gutes Theater. Ein kluges, definitiv nicht hysterisches Kammerspiel um die Themen Nähe und Distanz, Autonomie und Abhängigkeit und Fürsorglichkeit in der Familie, gepaart mit der Unfähigkeit, wirklich zu helfen.
James Woods zweiter Roman Upstate wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Tanja Handels. Ist erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, 304 Seiten, 22 Euro. Und Sie hörten eine kundige Rezension von Paul Stob. Mehr Literatur gibt es heute Abend um 20.30 Uhr in unserer Lesezeit. Ronja Othmann ist eine noch junge Autorin, geboren 1993, und sie hat den Publikumspreis während der diesjährigen Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gewonnen mit einem Text, der an das Massaker an der Volksgruppe der Jesiden in Syrien erinnert, begangen durch die Terrormiliz der IS im Sommer 2014. Hier eine Hörprobe.
August 2014 sitze ich vor dem Fernseher. Ich sehe Frauen in den Kleidern meiner Großmutter, meiner Tante, meiner Cousinen, sehe Männer wie mein Großvater, mein Vater, Onkel, meine Cousins um ihr Leben rennen. Es ist Hochsommer. In den Bergen verdursten Kleinkinder, Alte, Kranke, Shingal ist umzingelt. Die Männer und die älteren Frauen, die es nicht schaffen zu fliehen, töten sie, die jüngeren Frauen und Kinder nehmen sie mit als Kriegsbeute, verkaufen sie weiter auf den Sklavenmärkten für die Kämpfer des IS. Ich schreibe, wie ich auf dem Sofa im Wohnzimmer meiner Eltern sitze, dass ich erst dusche oder esse, wenn mir auffällt, wie lange ich es nicht mehr getan habe. Jedes Schreiben ist für mich Fiktion. Ob ich über mich schreibe, meinen Vater, meine Großmutter oder eine Figur, der ich einen Namen gebe und eine Geschichte. 2014 habe ich die jesidische Abgeordnete Wien Dachil bei ihrer Rede vor dem irakischen Parlament gesehen, wie sie versuchte, das, was in Shingal geschah, in Worte zu fassen, dann mitten in ihrer Rede zusammenbrach und von zwei Parlamentarierinnen aus dem Saal getragen wurde. Ich habe den Moderator und den zugeschalteten Reporter im kurdischen Fernsehen gesehen, die anstatt von Shingal zu berichten, zu weinen anfingen. Die Sprachlosigkeit ist hier offensichtlich. Angesichts der Gräueltaten, und ich streiche das Wort Gräueltaten, angesichts der Verbrechen, und ich streiche das Wort Verbrechen, weil sowohl das Wort Gräueltaten als auch das Wort Verbrechen nicht tragen. Angesichts dessen, was 2014 in Shingal geschah und was die Vereinten Nationen und das Europäische Parlament später Völkermord nannten, versagt die Sprache.
Ronja Othmann mit ihrem aufsehenerregenden Text 74. Das ist unsere Lesezeit heute Abend um 20.30 Uhr. Dazu begrüßt sie dann Hubert Winkels. Empfehlen möchte ich auch noch die Sendung Kultur heute um 17.35 Uhr mit einer Neuigkeit aus dem Verlagsleben. Bertelsmann wird alleiniger Eigentümer des Literaturverlags Penguin Random House und damit zu einer globalen Größe. Penguin umfasst mehr als 600 Verlage auf drei Kontinenten. Hören Sie dazu dann eine Einordnung. 25 Jahre ist es her, da wurden die sensationellen Höhlenmalereien in der Grotte von Chauvet gefunden. Für uns ist es immer ganz toll, wenn wir Nachrichten von unseren Vorfahren bekommen. Das gibt's hier auch gleich in der Sendung Forschung aktuell. Es wurde nämlich die DNA eines Steinzeitmädchens in Birkenharz gefunden. Dazu begrüßt sie dann hier gleich Uli Blumenthal. Und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.